Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Europa-Podcasts, vor allem zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben die Rubrik Freitagsrunde im Europa-Podcast. Drei Krisen, eine europäische Frage. Heute mal keine Nachrichtenparade, sondern mal drei Themen auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Es geht um Drohnen und kritische Infrastruktur. Wer wäre da besser geeignet, als Florian mit einzubinden? Eine Migrationsdebatte rund um Zeuter, die mich im letzten Monat, im Monat Juli, sehr beschäftigt hat. Und die Folgen von Trockenheit, Dürre, Waldbränden in Südwestfrankreich. Dazu haben wir gleich noch Manuel, der sich hier auch mit dem Einsammeln von O-Tönen wirklich verdient gemacht hat. Die gemeinsame Frage lautet also, was passiert, wenn Krisen konkret werden und Europa nicht nur als politische Idee, sondern als handlungsfähiger Raum gefragt ist? Florian, schön, dass du mal in unserer Dreiergruppe dabei bist, während man sonst immer nur Manuel und ich im Moderationsskript hört.
Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen,
oder? Ja, es ist wieder eine Premierenfolge eigentlich, dass Florian mit dabei ist.
Florian, bist du nervös?
Im Grunde bin ich nicht nervös. Ich freue mich auf die Aufnahme und freue mich für die Einladung. Und bin bereit, meine Gedanken einzubringen.
Ja, das ist sehr schön. Wir haben ja das neue Format und es ist ja jetzt so, dass wir über unsere Aufreger der Woche sprechen wollen, wenn wir das so sehen möchten. Uns gibt's ja sonst immer nur in der Moderation zwischen Expertinnen und Experten und uns oder in Staffeln. Und jetzt drehen wir den Spieß ja mal um. Also wir wollen heute Themen zusammenbringen, die uns beschäftigt haben, die euch auch vielleicht beschäftigt haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wie ihr uns kennt, möchten wir einfach die Expertise, die wir haben durch unsere Kontakte und auch durch unsere Zuhörer nutzen, um dann eben auch euch O-Töne zu liefern. Und dazu, das hat Christoph schon gesagt, haben wir einiges in petto. Und drei Hosts, drei Themen in dieser Folge. Deswegen, Florian, möchten wir natürlich auch mit dir als unseren Moderator des Sicherheitssonntags auch gleich die erste Bühne geben, für alle, die den Sicherheitssonntag nicht hören oder bislang nicht gehört haben.
Was, sowas gibt's?
Ich weiß es nicht. Ich glaube es ja nicht. Aber ihr wisst, jeden letzten Sonntag im Monat gibt es den SISO moderiert von Florian. Und wie kann es anders sein? Florian, du hast uns heute auch ein Thema mitgebracht, das Sicherheitsrelevanz hat. Was ist es denn?
Ja, ich glaube, es ist ein Thema, was viele Menschen bewegt hat in der vergangenen Woche und wahrscheinlich in dieser Woche auch noch. Es geht um den Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal eine kurze Reise antreten, nämlich an einen Flughafen, einen Ort, den wir alle auf die ein oder andere Weise kennen. Natürlich ist ein Flughafen auch, kann man sagen, eine kritische Infrastruktur. Aber wir kennen sie alle aus unserem alltäglichen Leben. Und wenn so ein Standort betroffen ist von einem Vorfall, wie das in der vergangenen Woche der Fall war, dann betrifft uns das alle. Und dann wird aus einer abstrakten Bedrohung, die man vielleicht mal so in den Nachrichten hört oder in den Podcasts, den man verfolgt, auf einmal etwas, was man ganz genau greifen kann. Und deswegen möchte ich mit euch heute die Frage diskutieren, sind wir eigentlich darauf vorbereitet, auf das, was da passiert? Führt das dazu, wenn wir so eine Drohne haben, dass ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens einfach mal so lahmgelegt werden kann? Und sind wir als Bürger, sind vor allem Behörden, die Betreiber solcher kritischen Infrastruktur und auch die Politik auf so eine Form der Bedrohung überhaupt vorbereitet? Und bevor wir dann nachher auch in die Diskussion einsteigen, ist, glaube ich, nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, wir müssen sauber bleiben. Also was ist eigentlich gesichert passiert? Was wird noch untersucht werden und was sind die Schlussfolgerungen, die wir dann tatsächlich daraus ziehen? Wie habt ihr das denn so gesehen in der vergangenen Woche, diesen Vorfall?
Also, ich habe es natürlich auch mitbekommen. Es soll sich ja um eine Drohne gehandelt haben in der Nähe eines ukrainischen Flugzeuges oder das unter ukrainischer Flagge fliegt, wie man das so im Schiffsverkehr kennt. Und es ging ja das Gerücht rum, das ist aber wohl schon widerlegt, dass dort Munition drin gewesen sein soll, was in die Ukraine hätte geschickt werden sollen. Aber das war wohl nachträglich nicht der Fall. Aber derjenige oder diejenigen, die diese Drohne geschickt haben, das wussten, dass da nichts drin ist, sondern darauf spekuliert haben, dass da Munition drin ist, das wissen wir natürlich nicht. So, du hast gerade gesagt, sind wir auf sowas denn sicherheitspolitisch vorbereitet? Und wenn ich dann so News höre, dass dort ein Flughafenangestellter, der wahrscheinlich zuständig war fürs Gepäck, da einfach mal gegen die Drohne getreten hat, um sie aus dem Verkehr zu nehmen, da muss ich sagen, klingt eher nach weniger gut vorbereitet, was einen natürlich auch ein bisschen mit Erschrecken zurücklässt. Weil ich meine, jetzt wollen wir mal wieder beim Spaß beiseite, wir kennen ja mittlerweile im vierten oder im fünften Jahr des Ukraine-Krieges, zu was Drohnen ja in der Lage sind und was die auch dann richten können. Und sowas darf natürlich nicht mal ansatzweise in der Nähe eines Flughafens rumfliegen. Ne?
Also was du gerade gesagt hast mit dem Tritt des Mitarbeiters, ja, das erinnert mich so ein bisschen an Chuck Norris, Gott hab ihn selig, so ein Roundhouse-Kick, der dann einfach so die Drohne dann quasi
ja, entschärft hat. Zack.
Ja, bam. Was es für mich auch noch so ausgelöst hat, ist natürlich auch die Frage schon wieder Leipzig. Also gab es da nicht schon mal einen Vorfall mit einem Paket, das in die Luft ging oder gebrannt hat und dann das Flugzeug, es war ja ein Transportflugzeug, wir reden ja hier über Logistik, also um Warentransport, nicht um Personenflugzeuge. Und dass er damals dann auch schon Feuer gefangen hat und umgedreht ist und dann eben eine größere Katastrophe ja verhinderte. Also ist ja irgendwas mit Leipzig, muss ja wichtig sein, dass es da schon wieder einen Vorfall gibt. Und das ist natürlich dann gleich auch so eine europäische Frage. Flugverkehr wird ja auch europäisch überwacht, Lieferketten sind davon abhängig. Was haben wir für Sicherheitsstandards? Und grundsätzlich, wie ist der geheimdienstliche Informationsaustausch? Ja, also ich finde es auch bedenklich, wie Christoph schon gesagt hat, dass am Ende ein Mitarbeiter da den Tritt zur Entschärfung anwenden musste. Haben wir da keine Behörden, die da drauf schauen? Also macht schon ein bisschen Bauchkrummeln, wenn man daran denkt, wie anfällig doch unsere Infrastruktur ist.
Man mag sich gar nicht vorstellen, was da alles hätte passieren können.
So ist es. Genau, das sehe ich ähnlich wie ihr. Ich glaube, es hatte noch mal eine andere Qualität als die Vorfälle, die es vorher schon gab. Also der Flughafen Leipzig-Halle ist ja ein wichtiger Logistik-Hub, wie man auf Neudeutsch sagt. Man könnte natürlich auch ganz einfach Knotenpunkt sagen.
Drehkreuz, habe ich mal gelernt.
Oder Drehkreuz, genau. Was die Ukraine-Unterstützung auch gerade angeht, deswegen mit Sicherheit für den einen oder anderen Akteur ein interessantes Ziel. Und was die neue Qualität des Ganzen war, dass wir an dieser Drohne einen Sprengsatz hatten, der tatsächlich auch enormen Schaden anrichten kann, wenn er denn zur Explosion kommt. Und wir verbinden ja immer mit Drohnen so ein bisschen die Spionage und den Überflug und einfach mal so zu schauen, wie die Lage ist und die Lage zu sondieren. Aber wenn da tatsächlich so ein scharfer Sprengsatz dran ist, dann hat das einfach nochmal eine ganz andere Qualität und wird zu einem noch größeren Problem als ohnehin schon. Ich glaube, wer die Medien verfolgt hat, hat ja dann auch immer mal gehört, dass solche Drohnenüberflüge auch gar nicht so und so selten sind. Also es gibt immer mal irgendwelche Hobbypiloten, die sich dann verirren und ohne Probleme in der Nähe so eines Flughafens landen. Aber das hier ist was ganz anderes und hatte nochmal eine ganz andere Qualität. Und wir haben jetzt schon mal einen groben Rahmenbedingungen skizziert, was ist da eigentlich so passiert. Aber wir wollen natürlich auch noch Expertise von außen einbringen. Und wir haben ja im Europa-Podcast ein tolles Netzwerk von Expertinnen und Experten, die nochmal viel größer im Detail darauf gucken können, als wir das tun, auf die einzelnen Themen. Und deswegen haben wir uns nochmal mit dem Ferdinand Gehringer in Verbindung gesetzt, einem Experten für hybride Kriegsführung. Der ein oder andere wird sich vielleicht auch nochmal auf die kürzlich stattgefundene SISO-Folge erinnern, die wir mit ihm aufgenommen haben. Und der war so nett und hat nochmal diesen Vorfall für uns auch nochmal eingeordnet. Und ich glaube, wenn ihr damit einverstanden seid, beginnen wir jetzt mal mit der wichtigsten aller Fragen, nämlich, was ist da letzte Woche Dienstagabend auf der Nacht zum Mittwoch eigentlich am Flughafen Leipzig-Halle passiert? Dazu Ferdinand Gehringer.
Wir sind jüngst höchstwahrscheinlich einer größeren Katastrophe nur knapp entgangen, einem Sprengstoffanschlag am Flughafen Leipzig-Halle. In einer Nacht wurde eine Drohne mit einem Sprengsatz versehen von einem Flughafenmitarbeiter in niedriger Höhe zu Boden geholt und dadurch höchstwahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Die Drohne hatte ca. 800 Gramm hochexplosiven militärischen Sprengstoff beladen und im zeitversetzt gab es noch eine Kollision eines Flugzeugs mit einer anderen Drohne in der Luft. Das markiert eine neue Eskalationsstufe, auch eine neue Qualität der Eskalation im Rahmen der hybriden Kriegsführung, ein versuchter Sprengstoffanschlag um eine sprengstoffbeladene Drohne. Wir hatten bisher in Deutschland viele, viele Drohnenfälle, Drohnenüberflüge, die häufig aber eher der Ausspähung, der Spionage galten und nie einen Fall, zumindest kein öffentlich bekannter Fall, wo eine Drohne auch einen Sprengsatz bei sich hatte, wo es darum ging, einen Sabotageakt an einem Flughafen rund um eine kritische Infrastruktur vorzunehmen.
Man hört hier ja auch ganz klar raus, es handelt sich ja auch um einen militärischen Sprengsatz, ne? Also das ist natürlich auch nochmal was, was wir jetzt noch nicht so beleuchtet haben, was die Ermittlungsbehörden ja bereits festgestellt haben, ist, dass es nicht einfach so eine Drohne von so einem Freizeitpilot, wie du es eben genannt hast, Florian, gehandelt haben soll, sondern dass das schon sehr konspirativ vorbereitet und auch mit Sprengsatz, den man nicht mal gerade im nächsten Späti kaufen kann, bestückt worden sein soll, was ja der Sache nochmal eine ganz andere Dramaturgie gibt. Was ich persönlich interessant fand, ist ja, dass unser Bundesminister Dobrindt, der ja da die Zuständigkeit hat und der ja auch sofort aus seinem Feriendomizil angereist gekommen ist, um vor Ort nochmal zu untergucken, er hat ja nicht explizit den Namen Russland in den Mund genommen. Er hat immer gesagt, hybride Kriegsführung und mehr weiß man vielleicht aktuell noch nicht. Vielleicht weiß man aber auch mehr und will es halt nur noch nicht sagen. Für mich natürlich, als jemand, der außenstehend drauf guckt, ist das natürlich schon so eine Sache, ja, wer denn sonst? Wer will denn unsere Gesellschaft destabilisieren? Wer hat denn ein Interesse daran, dass ukrainische Munition oder die Munition, die für die Ukraine vorgesehen ist, dass sie nicht in die Ukraine kommt? Aber prove me wrong.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch gerade in solchen Fällen unterscheidet, was ist denn wirklich passiert, was sind gerade die Ermittlungen, die durchgeführt werden und was sind dann am Ende die Ergebnisse, die da rauskommen, ohne in irgendwelche Spekulationen sich zu begeben, die am Ende des Tages vielleicht dann ja auch nicht richtig sein können. Ich kann auch verstehen, dass natürlich da von Seiten der Bundesregierung man erstmal vorsichtig ist, bevor man jetzt konkret Akteure benennt, die dafür verantwortlich sein können. Man muss aber natürlich ganz ehrlich sagen, das Angriffsziel, wie es passiert ist, die Art und Weise, lässt natürlich darauf schließen, dass es dort ein Akteur ist, den man vielleicht vermuten könnte. Aber nochmal, das wäre reine Spekulation und das wollen wir hier nicht machen. Für mich ist es, glaube ich, einfach auch nochmal interessant, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie gut sind wir geschützt, wie wissen wir eigentlich, was wir tun müssen und wissen wir vielleicht auch, was wir in der Zukunft besser machen können. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck jetzt von außen, wenn man drauf geguckt hat, dass da in allen Bereichen tatsächlich noch sehr großer Handlungsbedarf besteht. Also da hatte ich das Gefühl, hätten da nicht einige glückliche Zufälle ineinander gegriffen, hätte das Ganze durchaus schlimmer ausgehen können. Und ich glaube, die Frage, die dann auch wieder jetzt gestellt wird, wer ist eigentlich dafür zuständig und wer muss akut ins Handeln kommen, ist dann doch mal eine sehr deutsche Frage. Oder wie seht ihr das?
Na, bei mir schwingt immer so der Satz noch mit, wir sind nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. So, also es ist ja, wir sind genau mittendrin und irgendjemand, sei es ein Staat oder eine terroristische Vereinigung, versucht uns zu prüfen, so sehe ich es. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht keine Spekulation, aber auch eine offene Kommunikation darüber, wer genau solche Angriffe fährt. Ja? Und wenn wir halt schauen, wer zum Beispiel Desinformation gezielt einsetzt, um Wahlen zu beeinflussen, wer solche Taktiken mit Drohnen einsetzt, um ja, Zivilisationen auszulöschen oder ganz perfide, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, das war letzte Woche ein Selenskyj nannte es Menschensafari, wie eine Drohne einen Gemüsehändler in der Ukraine jagt und der dann um sein Leben, um seinen Gemüsestand rennt und die Drohne lange über ihm schwebt und dann runterfällt. Er hat es Gott sei Dank überlebt, aber sowas Perfides kennt man halt aus Russland. Und wer, wie Christoph gesagt hat, wer, wenn nicht Russland oder Weißrussland oder Nordkorea hätte Interesse, dass die Ukraine-Unterstützung geschwächt wird. Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach politischeren Umgang zu dieser Bedrohungslage finden. Aufklären, nicht in Panik geraten, aber wissen, im Prinzip wissen, wo der Feind steht, ja, und wer uns bedrohen möchte. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das Thema Drohnen und Bedrohung durch Drohnen und Bedrohung durch hybride Angriffe im Digitalen und im Öffentlichen einfach stärker in die politische Arena bringen.
Ja. Definitiv. Und ich glaube, wir tun uns auch keinen Gefallen damit, wenn wir das immer nur behandeln, wenn es dann aufploppt, wie jetzt so ein Vorfall, den es da leider gab. Ne? Also wir hatten ja übers Jahr hinweg immer mal wieder kleinere oder größere Vorfälle in dem Bereich. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, immer wenn dann so ein Vorfall passiert, wie es dann oftmals so ist, wird sehr viel getan, wird sehr viel darüber geredet. Es gibt dann irgendwie ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum vom Bund und von den Ländern. Und es werden schöne Fotos gemacht mit Politikern und das hat ja auch alles seine Richtigkeit. Aber ich glaube, wir müssen das als eine Bedrohung sehen, die uns länger begleitet und wo wir nicht einfach sagen können, damit befassen wir uns jetzt mal tagesaktuell. Und das, was du gerade auch richtig gesagt hast, erstmal zu erkennen, hey, wir leben nicht im Krieg, Gott sei Dank tun wir das nicht, aber wir leben vielleicht auch nicht mehr ganz so im Frieden, wie wir das gewohnt sind. Und ich glaube, wenn wir da diesen Schalter im Kopf umlegen, dann ist schon mal viel gewonnen und auch es braucht natürlich auch ein ganz klares politisches Handeln und ein entschlossenes Auftreten. Und dazu haben wir unseren Experten Ferdinand Dehringer auch nochmal befragt und da hat er sich auch nochmal zu geäußert und deswegen hier jetzt nochmal der zweite Ton.
Was heißt das im Hinblick auf die Wehrhaftigkeit Europas? Europa ist, wenn es darum geht, hybride Angriffe abzuwehren, noch lange nicht wehrhaft genug und die Wehrhaftigkeit ist ausbaufähig. Wir erleben eine veränderte Bedrohungslage. Europa reagiert da noch viel zu zögerlich und noch nicht entschlossen genug. Wir müssen auf hybride Angriffe solcher Art viel schneller und viel entschiedener reagieren. Die Kosten für die Angreifer, wenn sich herausstellen sollte, dass Russland beispielsweise dahinter steckt, sind noch viel zu gering und ermutigen eher die Angreifer, weiterhin solche Einflussnahmeversuche, solche Taten vorzunehmen. Was heißt das ganz genau? Um auch solche Akteure abzuschrecken, müssen kritische Infrastrukturen noch viel, viel stärker geschützt werden. Wenn wir jetzt über die Drohnen beispielsweise sprechen, geht es darum, die Drohnendetektionsmaßnahmen und Drohnenabwehrmaßnahmen zu erhöhen. Die sind in keinster Weise bisher ausreichend, vor allen Dingen nicht an kritischen Infrastrukturen. Da geht es darum, dass diese Maßnahmen verstärkt werden, dass die Landespolizeien und die Bundespolizeien ebenfalls Maßnahmen bekommen, dass man schnell und entschieden reagieren kann. Und es ist ganz entscheidend, dass es einen politischen Wille gibt, auch Drohnen abzuschießen. Diesen Willen haben wir bisher noch nicht. Liegt noch nicht vor und deshalb wird auch sehr, sehr zögerlich gehandelt, wenn man Drohnen sieht. Der zweite Aspekt ist, wenn sich die Täter, der Akteur ausfindig machen lässt, dann geht es darum, ganz, ganz schnell und entschieden Sanktionen walten zu lassen. Idealerweise im Verbund mit mehreren Staaten innerhalb der Europäischen Union, weil dann die Sanktionen wirkmächtiger sind. In Deutschland könnte man auf jeden Fall noch Visasperren erlassen. Man kann wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland weiterhin erlassen. Man kann auch kulturelle Einrichtungen wie das Russische Haus, dem auch nachgesagt wird, dass dort wahrscheinlich auch geheimdienstliche Aktivitäten stattfinden, schließen, um Signale an Russland zu senden, dass wir uns sowas nicht mehr gefallen lassen. Der dritte Punkt ist, es muss viel klarer über die Sicherheitslage kommuniziert werden. Es muss aufgeklärt werden, welche Maßnahmen wurden ergriffen gegen welche Bedrohung, welche Fortschritte gibt es und das kontinuierlich, sodass wir nicht mehr nur im Rahmen eines Vorfalls, eines Ereignisses darüber sprechen, was passiert und was nicht passiert ist. Das ist ganz entscheidend, um die Bevölkerung auch zu stärken, die Resilienz der Bevölkerung auszubauen. Und dann ist es höchstwahrscheinlich auch soweit, dass Staaten darüber nachdenken müssen, wie man weiter reagieren kann, wie man proaktiver reagieren kann und vielleicht auch Akteuren zuvorkommen kann, dass solche Vorfälle gar nicht erst passieren, dass man gar nicht erst nur in den Schutz und in die Reaktion auf die Vorfälle investieren muss, sondern dass man Dinge vielleicht sogar schon viel, viel früher verhindern kann. Dazu gibt es einige Planungen rund um die Reform der Nachrichtendienste beispielsweise.
Genau, da hört man ja auch nochmal schön raus, dass Europa viel wehrhafter sein muss, als es das bisher ist. Und auch für mich ist da auch nochmal dieser Drohnenvorfall klar geworden. Das kann man nicht so nur für sich betrachtet sehen. Das muss man in den gesamteuropäischen Kontext einbetten. Also sei es eine Luftraumverletzung in Finnland, sei es Drohnen, die auch in Rumänien da hinter der Grenze zur Ukraine dort einschlagen, seien es U-Boote, die im Nordatlantik souveränes Territorium von Staaten wiederum beschneiden. Daraus erkennt man ja schon ein gewisses Muster. Und er sagt ja auch, Europa in Gänze muss da einfach viel wehrhafter werden.
Ja, genau. Ich glaube, wenn wir eine Lehre aus diesem Vorfall ziehen können, dann ist es ganz klar, wir müssen Zuständigkeiten festlegen, wer entscheidet über so einen Abschuss, wenn die Drohne abgeschossen wird, auf welcher rechtlichen Grundlage und wie schützt man eigentlich die Menschen am Boden, die von so einem Vorfall und drumherum dann auch betroffen sind? Also meine Lehren wären so ein bisschen, es braucht klare Zuständigkeiten, wir brauchen ganz klare Verfahren und wir brauchen einen politischen Rahmen, der dann greift, wenn so ein Ernstfall dann eintritt und am besten auch schon vorher, dass solche Vorfälle immer weniger werden, weil ich glaube, ganz verändern wird man es leider nicht können.
Das stimmt und wenn man über Regeln spricht, die Dinge ordnen sollen, dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema angelangt. Erstmal vielen Dank, Florian, dass du dein Thema mitgebracht hast hier in unsere Dreierrunde. Schauen wir auf ein anderes Thema, das über Jahre diskutiert wurde, nämlich die europäische Migration und Asylpolitik. Und das Grenzmanagement und die Zuständigkeit für die Außengrenzen liegt ja klar in der Hoheit der Staaten, die dort liegen und das dann auch zu schützen gilt. Und das bringt mich zum zweiten Thema heute und das hast du mitgebracht, lieber Christoph, nämlich Ceuta und das Thema Migration und vor allem die Bilder, die dadurch erzeugt wurden und dann auch die Reaktionen, die daraus erfolgt sind. Christoph, was hat's denn mit Ceuta letzte Woche auf sich gehabt?
Genau, ich glaube, wenn man auf Ceuta guckt, es ist ja eine spanische Enklave im Norden von Marokko, da kommen wir gleich nochmal näher zu, dann spricht man im Grunde genommen über zwei Themen. Man spricht nicht einfach nur über Flucht und Migration, das natürlich auch. Man spricht aber auch vor allen Dingen über Falschinformationen. Und dazu haben wir auch im Europa-Podcast ja schon mal viele, viele Folgen, glaube ich, auch schon mal gemacht. Auch schon mal im Studio Schirin Live-Auftritt vor Publikum. Weil ich glaube, was da passiert ist, lieber Manuel und auch lieber Florian, das geht über eine normale Flucht- und Migrationspolitik oder Geschichte hinaus. Denn wir sehen da auf einmal, wie auf Bestellung, Hunderttausende von Flüchtlingen, die dort in den Norden von Marokko strömen und genau in diese europäische, Klammer auf, spanische Enklave wollen. Und wenn man mit diesen Flüchtlingen gesprochen hat, dann hieß es immer, ja, über Social Media, da haben wir das und das gelesen, ab jetzt können wir doch in die Europäische Union, das wurde uns da doch so erzählt. Und es liegt einfach der Verdacht nahe, wir wollen ja wieder nicht spekulieren, aber er drängt sich förmlich auf, dass das irgendwie gesteuert wurde, dass die da nicht zufällig zeitgleich alle an dieser Enklave angekommen sind. Und man muss es auch nochmal vorweg dazu sagen, bevor wir gleich nochmal uns das genauer angucken, es gab auch über 100 Tote mittlerweile, habe ich heute auch nochmal in dem tollen Zeit-Podcast gehört, der auch über Ceuta berichtet hatte, dass dort nämlich auch Menschen zu Schade gekommen sind und dass das einfach auch wieder mal ein Stresstest war für die europäische Migrationspolitik. Wir haben, und da muss ich mal zu dir gucken, lieber Manuel, das hast du vor allen Dingen gemacht. Du hast dich flugs, wie du bist, mit Luca Argenta in Verbindung gesetzt. Luca ist ja auch schon mal bei uns im Europa-Podcast aufgetreten, zweimal. Das Einzige, was er bei uns falsch prognostiziert hat, war die Teilnahme Italiens bei der Weltmeisterschaft. Aber ansonsten kann man sich immer auf seine politische Verfasstheit wirklich stützen. Und wir hören einfach mal einen O-Ton von Luca, der sich ebenfalls diese Ergebnisse angeschaut hat und aus italienischer Sicht, denn Giorgia Meloni spielt ja in dieser Geschichte auch eine ganz wichtige Rolle, einfach mal angeschaut hat, wie diese Ergebnisse in Italien aufgenommen wurden.
Also Ende Juli überquerten innerhalb weniger Stunden tausende Menschen die Grenze zwischen Marokko und Spanien, um eben nach Ceuta zu gelangen. In Italien wurde diese humanitäre Krise innerhalb von nur 24 Stunden zu einem diplomatischen Fall mit Madrid und zu einem interessanten Spiegelbild dafür, wie das Verhältnis zwischen Medien und Politik in Italien heute funktioniert. Beginnen wir mit den Zeitungen. Regierungsnahe Medien griffen von Anfang an zur Sprache des Notstands. Die Wörter, die wir gelesen haben, waren Ansturm oder Invasion. Und genau diese Wörter prägten die Schlagzeilen, begleitet von den dramatischsten Bildern von schwimmenden Migranten oder von aufmarschierten spanischen Militär. Institutionellere Medien betonten hingegen die menschliche und die politische Seite der Geschichte. Die Opfer, Familien auf der Suche nach Nachrichten und die Rolle Marokkos, das die Grenzkontrollen bewusst gelockert hatte, um Druck auf Madrid auch zu üben. Doch es war die erste Erzählung, die einer außer Kontrolle geratenen Notlage, die in den folgenden Tagen die öffentliche Debatte in Italien dominierte. Den Ton angegeben hat von Anfang an auch die Politik. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ordnete gemeinsam mit Außenminister Antonio Tajani die Ereignisse in Ceuta sofort als Beispiel, als Beweis für das Scheitern der spanischen Migrationspolitik der Linken ein. Tajani sprach sich öffentlich für eine Aussetzung des Schengen-Raums gegenüber Spanien aus und Vizepremierminister Matteo Salvini, Chef der Lega, legte in noch schärferem Ton auf den sozialen Medien nach. Nur wenige Zeitungen bzw. Sendungen erklärten dabei, dass Ceuta und Melilla zwar EU-Gebiet sind, aufgrund ihres besonderen Status aber gar nicht zum Schengen-Raum gehören. und dass dort Kontrollen von Drittstaatsgehörigen ohnehin schon routinemäßig stattfinden. Und daraus resultierte die einmonatige Aussetzung des Schengen-Abkommens durch Rom und die Antwort aus Madrid. Der italienische Botschafter wurde einbestellt und der spanische Außenminister Alvarez bezeichnete Tajanis Äußerungen als, Zitat, unwürdig für einen Partnerstaat. Und was wir noch diese Tage lesen und hören, ist eine wahre Eskalation zwischen beider Regierungen. Ich denke an die Äußerungen von Sanchez und Meloni. Der wohl interessanteste Befund betrifft jedoch die Wahrnehmung der Italienerinnen selbst. Vor Ceuta wurde eine Umfrage des Instituts Demos durchgeführt. Und diese Umfrage zeigt bereits, dass über 6 von 10 Italienerinnen strengere Grenzkontrollen fordern. Der höchste Wert seit 20 Jahren. Und was die Umfrage noch zeigt, ist, dass 52% der Befragten Migranten als sehr oder äußerst gefährlich für die öffentliche Ordnung einstufen. Ein Wert, der weit über das Mitte-Rechts-Wählerspektrum hinausreicht. Es ist zu erwarten, dass künftige Umfragen nach Ceuta einen weiteren Anstieg dieser Ängste zeigen werden, nicht zuletzt aufgrund der medialen und politischen Erzählung der vergangenen Tage. Was wir hier sehen, ist also nicht nur eine diplomatische Krise zwischen Spanien und Italien, zwischen zwei europäischen Regierungen. Es ist aber gleichzeitig ein Lehrbeispiel dafür, wie Bilder einer fernen Krise über die Medien in innenpolitische Zustimmung verwandelt werden.
Und das finde ich nämlich einen ganz interessanten Punkt, denn diese Bilder können ganz unterschiedlich interpretiert werden. Man kann sagen, da kommen Menschen, die versuchen, nach Europa zu gelangen. Man kann aber auch sagen, Spanien steht vor einer schwierigen Situation an seiner Außengrenze. Oder man kann sagen, das ist eine Invasion. Und welche dieser Erzählungen sich durchsetzt, hat natürlich politische Konsequenzen. Und Luca beschreibt ja, dass regierungsnahe Medien in Italien sehr schnell mit den Begriffen wie Invasion oder Sturm gearbeitet haben. Und das ist für mich ein wichtiger Unterschied. Es geht hier nicht darum, dass Medien nicht über eine reale Situation berichten sollen. Und das sollen sie ja. Aber Sprache prägt unsere Situation und unsere Wahrnehmung und damit auch, welche politischen Antworten wir natürlich für plausibel halten. Wir haben es ja auch in der Wahrnehmung gesehen, die rechten Parteien in ganz Europa haben ja schon vor diesem Fraß gesessen und haben gesagt, ja Wahnsinn, wenn jetzt da noch weiter diese Bilder in den Medien kolportiert werden, das bringt uns ja den Zulauf. Aber ich möchte gar nicht so viel reden, ich gucke mal zu euch, wie habt ihr das wahrgenommen?
Also, wenn du mich fragst, es ist ja diese ganze Enklavenpolitik ist ja auch nochmal nationalistisch aufgeladen, möchte ich mal sagen. Also Marokko und Spanien liegen ja auch wegen der Westsahara im Streit und im Clinch. Und wir wissen ja am Ende noch nicht, ob es wirklich jetzt ein hybrider Angriff ist oder eine gesteuerte Situation allein oder ob da auch noch so eine nationale Karte gespielt wurde. Zu zeigen, guck mal, wir Marokko sitzen eigentlich am längeren Hebel, ähnlich wie die Türkei auch, die natürlich die Flüchtlinge aus Syrien zurückhält für die Europäische Union, hält quasi Marokko oder könnte Marokko Menschen zurückhalten, die aus Westafrika Richtung Europa strömen. Also das ist noch so ein Punkt, der in der Debatte vielleicht immer zu weit runterkommt oder untergeht. Und das hat Luca ja auch schon angedeutet, es gibt ja die Schengen-Regeln, aber Ceuta ist einfach nicht Mitglied im Schengen-Raum. Also, und das ist ja auch nicht mal auf dem Festland. Also, wenn du von Ceuta nach Europa möchtest, musst du immer noch übers Mittelmeer. Und dann bist du halt erst dann im Schengen-Raum. Und die Reaktionen, die dann erfolgt sind in den Tagen und Stunden danach, finde ich für mich schon beängstigend, wie dann so eine Mehrheit von Staats- und Regierungschefs vor allem im konservativen, rechtskonservativen Lager, sofort ein Papier unterschreiben. Es waren, glaube ich, am Ende 22 von 27 Mitgliedstaaten, die sagen, ja, mit uns nicht, ja, und jetzt noch härtere Gangart fordern und noch mal härter und noch mal härter. Das finde ich schon bezeichnend. Und heute früh habe ich Manfred Weber auch nochmal gehört, der fordert jetzt Return Hubs in Afrika. Also diese Eskalationsstufe der Forderung wird ja immer schlimmer. Also es hört gar nicht auf, man bewertet es gar nicht, sondern geht schon wieder mit dem nächsten Punkt einher. Und das ist auch frappierend zu sehen, wie Luca das auch analysiert hat, dass rechte Medien und regierungsnahe Medien in Italien da genau in diese Kerbe reinhauen, um einfach auch dieses Narrativ zu setzen, zu sagen, wir brauchen noch strengere Regeln als die, die wir jetzt schon haben. Obwohl die noch gar nicht wirklich getestet und evaluiert wurden, einfach schon wieder drei Schritte weitergehen. Das finde ich erschreckend zu sehen, dass auch Christdemokraten und Menschen mit einem christlichen Weltbild auch schon so weit gehen.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, lieber Florian, da gucke ich mal zu dir. Thema Fake News ist auch immer ein Thema der Sicherheitspolitik. Ich hatte gehört, dass ja der spanische Ministerpräsident Sanchez, der ja auch Trump im Iran-Krieg gegenüber der zurückhaltend aufgetreten ist und nicht unterstützt, eventuell sogar die Rechte in Amerika dort ihre Finger im Spiel haben könnte. Und man gesagt hat, wenn die Social Media technisch die Leute genau nach Ceuta treiben, vielleicht ist das auch von Trump.
Da möchte ich jetzt gar nicht drüber spekulieren. Da gibt es vielleicht mit Sicherheit einige Argumente, die dafür sprechen und einige, die dagegen sprechen. Du siehst, ich hatte Diplomatie im Studium. Ich sage sehr viel, ohne dir eine konkrete Antwort auf deine Frage zu geben.
Das muss ein Leistungskurs gewesen sein, Florian.
was mich allerdings an der Sache so ein bisschen stark zum Nachdenken gebracht hat und auch schockiert, ist, dass durch einige Bilder, die dort gesendet wurde und auch einige Narrative, die rundherum darum gebaut wurden, so ein bisschen das Vertrauen in staatliche Handlungsfähigkeit in Frage gestellt wird und auch die Handlungsfähigkeit Europas. Ich glaube, die Flüchtlingskrise von 2015 und 16 und fortschreitend ist natürlich ein einschneidendes Ereignis gewesen. Und wenn dann solche Bilder kommen, dann triggert das, glaube ich, an ganz vielen Stellen, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft, gewisse Gefühle, die dann einfach da sind und die es dann vielleicht auch für den einen oder anderen Akteur da ein einfaches Spielfeld bereitet, um mit diesen Gefühlen dann auch zu spielen und für Unruhe zu sorgen und Europa zu teilen und zu spalten und dafür weitere Unruhe zu sorgen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut anschließend zu dem, was wir gerade auch in unserem Thema 1 besprochen haben. Ich glaube, dass Konflikte und Auseinandersetzungen sind weitaus mehrschichtiger geworden, als es vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Und wir müssen aufpassen, auch bei solchen Ereignissen und immer ein bisschen mitbedenken, dass das auch sicherheitspolitisch auf uns einwirken kann und vielleicht auch kritisch sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, hey, was passiert hier eigentlich gerade im ersten Schritt, aber auch in Schritt 2, wer profitiert eigentlich davon, wem könnte das nutzen und was sind da vielleicht für Narrative, die dahinter stehen, die bewusst aufgebaut werden, um Europa tatsächlich zu spalten. Das war so ein bisschen der Gedanke, den ich zuerst hatte, als ich das gesehen habe.
Wenn wir mal auf die Migrationsgeschichte schauen in den letzten Jahren, ist es ja so, dass Italien vor allem das Land war, bei dem viele Menschen über Lampedusa. Süditalien ankamen. Und wenn jemand viele Menschen auch ohne wirkliche Kontrolle und Registrierung weitergeschickt hat, dann war das unter anderem auch Italien. Ja, und ich möchte nochmal sagen, in Spanien ist keiner in den Schengen-Raum gekommen in dieser Situation, sondern die waren alle in dieser Exklave, das zwar zu Spanien gehört, aber nicht im Schengen-Raum angehört. Und wenn man aber in Italien anlandet, ist man sofort im Schengen-Raum und hat quasi Reisemöglichkeiten. So. Und was dann natürlich jetzt passiert ist, und das finde ich auch so perfide, ist, dass Italien gesagt hat, wir setzen jetzt mal das Schengen-Abkommen einseitig oder bilateral mit Spanien aus und kontrollieren.
Und nur mit Spanien.
Und kontrollieren spanische EU-Bürger, wenn sie nach Italien einreisen, was natürlich dazu geführt hat, dass die Spanier wiederum gesagt haben, na, wenn ihr das macht, machen wir das auch für eure Bürger. Ja, Europa ad absurdum von einem EU-Gründungsmitgliedsland. Also ich hätte es nie gedacht. Ja, selbst andere Staaten, wo wir gesagt haben, oh, ob die so mit dem EU-Rechtsrahmen festhalten und Rechtsstandards halten, haben das nie getan. Aber jetzt fängt Italien an, hier einseitig Kontrollen einzuführen, was dazu geführt hat, so habe ich es in den Nachrichten gelesen, dass jetzt dann Spanien Italiener nach Hause geschickt hat, weil sie gesagt haben, da müssen wir doch nochmal gucken, vielleicht ist dein Ausweis abgelaufen, dann darfst du hier nicht einreisen. Ja? Wo leben wir denn eigentlich? Und da frage ich doch wirklich auch die Kommission in Brüssel, seid ihr alle in den Sommerferien? Oder gibt es da mal eine Möglichkeit, dass mal eine Reaktion aus Brüssel kommt, der Kommission, die sagt, so nicht, Freunde? Die Hüterin der Verträge? Europäische Kommission?
Ja.
Also ich wette mit euch, es gab eine Pressemitteilung, wo im ersten Satz stand, we are deeply concerned, so wie es immer ist.
Genau, ich bin aber auch deeply concerned, weil ich will nämlich grundlegende europäische Errungenschaften vor die Hunde gehen, wegen nationalistischer Symbolpolitik, Freunde. Das kann's nicht sein. Und ja. Bevor wir den zweiten O-Ton von Luca einspielen, so wollte ich dich nämlich eigentlich noch gefragt haben, lieber Manuel, du hast es schon fast vorweggenommen. Ist das jetzt wirklich finito mit europäischer Solidarität und geht das jetzt mehr Parteienpolitik, dass wie gesagt rechte Parteien einen linken Ministerpräsidenten in Spanien ins Kreuzfeuer nehmen? In der Vergangenheit war es doch immer so, dass man doch eigentlich europäisch solidarisch war. Egal jetzt in welchem Feld es irgendwo Probleme gibt. Man hat doch eigentlich sich dadurch ausgezeichnet, dass man zusammengestanden hat. Und jetzt auf einmal wird es so bilateral. Italien, Spanien.
Ich glaube, du gibst ja da schon die Antwort selber. Es ist am Ende Parteipolitik und ich glaube, es sind Blockbildungsvorgänge da, wo die Christdemokraten eben nicht mehr den Konsens suchen, sondern sich klar positionieren im rechten Lager. Das sieht man in den Abstimmungen im Europaparlament. Können wir auch Manuel Müller nochmal fragen, wenn wir ihn nächstes Mal bei Monitoring Europe haben, wie er das sieht.
Die nächste Prognose steht bald an. Genau. Projektion.
Und dann ist halt die Frage, wenn wir jetzt sehen, dass wir den Shift haben, dahingehend, dass wir 22 Staats- und Regierungschefs haben, die sagen, jawohl, wir verurteilen das und stellen uns hinter Melonis Position und positionieren den Spanier, der eigentlich von dieser Situation am meisten betroffen ist in dem Moment, als Schuldigen da und zeigen mit dem Finger auf ihn, dann ist die Solidarität dahin. Dann haben wir keine europäische Solidarität mehr. Und die ganze GEAS-Reform, die jetzt über 10 Jahre, 15 Jahre diskutiert wurde und jetzt endlich in der Umsetzungsphase ist, ja, mit allen Stärken und Schwächen, war ja auch ein Ausdruck der Solidarität, dass man sagt, okay, Freiwilligkeit oder Zwang geht nicht, dass ihr die Flüchtlinge und die Asylsuchenden aufnimmt, gerade in Mittelosteuropa, sondern wir versuchen Mechanismen zu finden, dass ihr auch Ausgleichszahlungen leisten könnt, dass ihr eben nicht die Personen nehmt, sondern dass ihr euch anders solidarisch erkenntlich zeigt. So, das war der lange Eiertanz und dafür liebe ich eigentlich meine Europäische Union, dass sie immer den Kompromiss sucht, auch wenn es manchmal länger dauert. Aber in dem Fall ist es einfach eine andere Qualität und Güte, wo ich sage, das kann so nicht das Europa sein, in dem wir leben wollen.
Dann lasst uns doch nochmal einen zweiten O-Ton von Luca einspielen. Die Regierung stellte Melonis Haltung als konsequent dar. Die Aussetzung von Schengen als Maßnahme der nationalen Sicherheit, übrigens unterstützt durch einen Brief, den sie zusammen mit 21 weiteren europäischen Regierungschefs unterzeichnet hatte, sei für Meloni ein Zeichen, dass die italienische Politik, die italienische Linie bei den Grenzkontrollen in Europa immer mehr Zustimmung findet. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Opposition dagegen von mehreren Seiten angriff. Der erste Angriffspunkt war rechtlich-geografischer Natur. Viele Oppositionspolitikerinnen wiesen darauf hin, dass Ceuta eine Enklave ist, in der Schengen ohnehin gar nicht gilt. Und die Aussetzung des Abkommens sei deshalb in ihren Worten eine, Zitat, zynische Geste gewesen.
und ein Zeichen dafür, dass die Regierung selbst nicht genau verstanden habe, wie Schengen eigentlich funktioniert. Und der zweite Angriffspunkt betraf den Vorwurf der, sagen wir so, Propaganda. Die Vorsitzende der Partito Democratico, Elly Schlein, bezeichnete die Maßnahmen als, Zitat, eine Farce und erinnerte daran, dass Spanien unter Pedro Sanchez in den letzten Jahren mehr Menschen abgeschoben habe als Italien. Und da interessant ist, dass die Kritik nicht nur von der Mitte-Links-Opposition kam. Auch zentristische Kräfte bezeichneten die Aussetzung als, Zitat, völlig nutzlos und deuteten sie als Zeichen dafür, dass in der italienischen Außenpolitik zunehmend identitätspolitische Positionen die Oberhand gewinnen. Die öffentliche Debatte bewegte sich also auf zwei Ebenen. Die eine ist geopolitisch. Für die Opposition ist Melonis Vorgehen Teil einer größeren politischen Auseinandersetzung mit Sanchez, der als eines der wichtigsten europäischen Bollwerke gegen den Aufstieg konservativer Kräfte gilt. Und die andere Ebene ist medial-juristisch. Mehrere Faktencheck-Portale versuchten, die Erzählung vom Notstand dieser Narrative zu widerlegen. Sie wiesen darauf hin, dass innerhalb von 48 Stunden die meisten Migranten bereits freiwillig oder durch Rückführung von spanischer Militär nach Marokko zurückgekehrt waren. Aus Mangel an Nahrung oder Mangel an Unterkunft in der Enklave. Und diese sind Detail, das dem Bild einer sogenannten Invasion deutlich widerspricht.
Genau, und das ist ja eigentlich auch schon bemerkenswert. Wir haben hier ein Beispiel dafür, wie eine konkrete Migrationssituation sehr schnell zu einem innenpolitischen Thema werden kann. Und dann wird aus der Frage, wie gehen wir im Grunde genommen mit Menschen um, die gerade an unserer Grenze angekommen sind, plötzlich eine Frage wird, wer ist schuld? Und das kennen wir ja so im europäischen Kontext eigentlich eher weniger. Und ich glaube, da beginnt das politische Blame-Game.
Ja, die europäische Frage ist jetzt eben nicht nationale Verantwortung, europäische Verantwortung. Im Prinzip sind wir alle in einem gemeinsamen Verbund und deswegen muss es europäische Aufgabe sein. Und es braucht halt beides. Es braucht europäische Regeln, die greifen. Und die hätten wir ja. Ja. Und es braucht aber auch Staats- und Regierungschefs und Parlamente, die dann eben auch dementsprechend handeln. Ja, wenn wir uns Regeln geben und die selber nicht mehr einhalten, sondern nur noch auf die schnelle Schlagzeile setzen, dann hüllen wir am Ende auch unseren Rechtsstaat aus.
Luca beschreibt das ja auch eigentlich ganz gut, was in diesem Fall passieren soll, wenn eben ein Staat innerhalb der Europäischen Union vor so einem Problem steht. Und da würde ich vorschlagen, hören wir doch auch noch einfach mal rein.
Also ein Solidaritätsmechanismus zwischen den Mitgliedsländern war ja eigentlich von Anfang an vorgesehen. Insofern könnte man sagen, der politische Zusammenhalt zwischen den Mitgliedstaaten wurde tatsächlich auf die Probe gestellt. Und aus dieser Perspektive lässt sich durchaus fragen, ob dieser Stresstest bestanden wurde. Und wir sahen binnen 24 Stunden eher einen bilateralen Streit zwischen Rom und Madrid als eine koordinierte europäische Antwort. Dazu kamen noch unilaterale Grenzkontrollen und gegenseitige Schuldzuweisungen. Auch der Brief, den Giorgia Meloni gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen initiierte und in 20 weitere EU-Staaten unterzeichneten, wurde von manchen Beobachterinnen eher als indirekte Kritik an Spanien gelesen, denn als Zeichen der Solidarität. Und hier, das sehen wir auch ganz plakativ, 22 Ländern haben den Brief unterschrieben und 5 nicht. Und darunter Frankreich und Portugal, die direkt an der Grenze von Spanien sind. Also da sehe ich wieder Spaltung sozusagen. Und man könnte die Ereignisse in Ceuta also als Beispiel dafür lesen, wie schwer sich die Europäische Union noch immer tut, gemeinsam, koordiniert und pragmatisch zu reagieren, und wie schnell man stattdessen mit dem Finger auf ein Land, einzelnes Land zeigt. Auffällig ist auch, der Slogan "Die Grenzen verteidigen" wird in immer mehr EU-Ländern zum zentralen Wahlkampfthema. Ein Trend, der weit über Ceuta hinausreicht. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Unabhängig davon, wie real diese Krise tatsächlich war und oder ist, kommt die Erzählung von der außer Kontrolle geratenen Migration vielen politischen Akteuren gerade recht. Und das Bild der bedrohten Grenze lässt sich politisch gut nutzen. Ganz gleich, ob die Fakten diese Dramatik überhaupt ergeben.
Genau, und ich finde, das ist auch eigentlich der europäische Kern der Geschichte. Ceuta ist deshalb nicht nur eine Geschichte über Migration, wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, es ist auch eine Geschichte über den politischen Zusammenhalt der Europäischen Union. Denn Solidarität bedeutet ja nicht, dass Spanien keine Verantwortung mehr trägt. Solidarität bedeutet, dass ein Mitgliedstaat bei einer europäischen Herausforderung nicht alleingelassen wird. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das neue europäische Asylsystem ist erst seit wenigen Wochen in Kraft. Luca weist ja auch deshalb darauf hin, dass Ceuta eigentlich gar nicht der große erste Praxistest der neuen Asylregeln war.
Ja, und nochmal vielleicht meine letzten 2 Cent zu dem Thema, bevor wir auch weitergehen. Ich meine, wer gescheitert ist mit einer Migration- und Asylpolitik, um es auszulagern aus der Europäischen Union und vor die Grenzen Italiens zu setzen, war Giorgia Meloni mit dem sogenannten Albanien-Modell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir sollten unbedingt auch zum Albanien-Modell mal noch eine Folge machen, dass nämlich diese Asylverfahren in einem eigens schon errichteten Return-Hub in Albanien, also nicht in der EU, dort organisiert werden sollen und dann erst die Berechtigung haben, rübergeführt werden nach Italien und in den Schengen-Raum. Das italienische Gericht hat in diesem Fall gesagt, geht nicht. Das europäische Gericht hat das, soweit ich weiß, dann auch bestätigt. Also wir sind in einer Situation, in der das Blame-Game virulent ist und mal schauen, wie es ausgeht. Aber
genau,
ja, mal schauen. Ich kann mich da in Rage reden, wie du merkst.
Ja. Ja, und um dieses Thema auch noch einmal zu beenden, die meisten Menschen dort haben ja keinen Asylantrag gestellt und sind auch innerhalb kürzester Zeit wieder nach Marokko zurückgekehrt. Und ich finde auch diese schöne Parallele zu der Drohne und jetzt wieder zu diesen Menschen, die einfach auch durch Social Media dorthin gesteuert wurden, so sehe ich das, lässt uns doch auch einfach über Resilienz reden und wie wir als Gesellschaft insgesamt darauf antworten wollen. Manuel, wenn wir über Resilienz reden, so müssen wir auch über immer wärmer werdendere Tage reden. Was ist denn dein Aufreger der Woche?
Ich bin schon auf Temperatur, wie du merkst, durch das zweite Thema. Wenn es nicht schon durchs erste war, dann jetzt durchs zweite. Und jetzt während der Aufnahme, also ich habe hier über 30 Grad in meinem Wohnzimmer, in dem ich gerade bin. Also ich schwitze, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Thema ist tatsächlich Dürre, Waldbrände und Europas Fähigkeit zur Vorsorge, das ich mitgebracht habe. Wir schwitzen alle, wir leiden unter dieser, ich weiß nicht schon, ist es die dritte Hitzewelle in diesem Sommer? Keine Ahnung. Aber wenn wir schauen, Flüsse sind trocken, der Rhein hat in manchen Stellen kaum Wasser, die Spree muss auch ziemlich da niederliegen. Die Garonne und andere große Flüsse, die Donau, ja, habt ihr das vielleicht mitbekommen, sind trocken. Es müssen Atomkraftwerke abgestellt werden, weil sie zu wenig Wasser führen,
ja,
die Flüsse.
In Ungarn.
Zur Kühlung.
Ja.
In Serbien sind Kriegsschiffe aufgetaucht, die seit dem Zweiten Weltkrieg dort lagen und jetzt erstmals begehbar oder bergbar sind, weil der Fluss so wenig Wasser hat. Also wir leben in sehr verrückten Zeiten. Es ist aber nicht so, dass diese Zeiten nicht vorhersehbar waren, weil wir ja schließlich den Klimawandel haben und Europa ein Kontinent ist, der sich am schnellsten aufheizt und die Folgen des Klimawandels am stärksten spürt. Und gerade Bordeaux hat ja in den letzten Tagen und Wochen für große Schlagzeilen gesorgt, weil die Feuer dort immer näher an die Stadt herangerückt sind. Dort ist ja ein Forst, also ein Kulturwald in Brand geraten, der immer näher an die Stadt kam und eine Evakuierung der Stadt ja auch im Raum stand. Also von dem her spüren wir das alle so irgendwie in unserem diesjährigen Sommer, aber manche Menschen in Europa spüren das noch intensiver, dass sie eben ja Haus und Hof vielleicht verlieren oder kurz vor der Evakuierung stehen und ihre Liebsten vielleicht auch verlieren. Ich spreche jetzt nicht nur von den gestiegenen Hitzetoten in Altersheimen, die darunter leiden, sondern eben auch, weil sie direkt von den Flammen betroffen sind vor Ort. Also die zentrale Frage lautet, was verbindet Europa eigentlich langfristig im Bereich des Klimaschutzes und der konkreten Klimaanpassung, die ich mitgebracht habe?
Ja, ich finde, Klimapolitik ist so ein Thema, das kannst du ja nur europäisch, also es muss eigentlich global gedacht werden, aber wenn du schon nicht komplett global steuern kannst, dann musst du es wesentlich europäisch steuern, weil da kommen wir alleine mit Nationalstaaten ja überhaupt nicht mehr weiter. Und auch da gilt natürlich wieder, dass es kein französisches Problem, wenn so eine Großstadt wie Bordeaux brennt. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, sie ist mit unter den 10 größten Städten in Frankreich, also ist nicht gerade eine Kleinstadt. Dass es da schon so einen Brand direkt vor der Tür gibt, das müsste nun wirklich eigentlich den letzten wachrütteln, was das klimapolitisch bedeutet. Wir kennen diese Statistiken. Es ist der wärmste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung und dann jedes Jahr gibt es immer wieder den wärmsten Sommer. Das heißt, jedes Jahr wird es wärmer als den Sommer zuvor. Und wohin das natürlich führt, ist, dass wir auf der politischen Ebene ganz klar darüber nachdenken müssen. Wie wollen wir unsere Städte gestalten? Wie wollen wir Verkehr leiten? Wie wollen wir unsere Wohnungen gebaut bekommen? Das muss alles viel mehr klimatisiert und mehr begrünte werden, die Städte, um eben so langfristig vorzubereiten. Das Problem an der Politik ist, du musst dich in 4 Jahren wieder einer Wahl stellen. Aber so ein Konzept zu entwickeln, dauert ganz lange und trägt dann auch erst ganz lange Früchte. Aber welche Reise beginnt nicht mit dem ersten Schritt?
Boah. Oh. Jetzt haut man wieder einen raus. Ja, aber ich weiß nicht, Florian, es ist ja im Prinzip auch ein Sicherheitsthema, oder?
Definitiv ist es das. Ich wollte allerdings noch einen anderen Gedanken einbringen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, was sich durch all unsere drei Themen zieht. Ich glaube, wir können nur dann erfolgreich sein, wenn wir gemeinsam handeln europäisch und wenn wir zunächst mal erkennen, dass wir da ein ernsthaftes Problem haben, was Handlung bedarf. Und immer wenn es dann um Klimaschutz und Klimaanpassung geht, wenn man sich dann das EP anguckt oder auch die ein oder andere europäische Debatte, die da geführt wird, glaube ich, ist es immer ganz schwierig, wenn wir auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Ne? Wenn wir auf der einen Seite Leute haben, die sagen, wir müssen jetzt hier dringend ins Handeln kommen und auch gute Fakten haben, die das Ganze zeigen, dass das wirklich notwendig ist. Und dann hast du Leute, die 2 Ebenen drunter sind und sagen, wir haben da überhaupt kein Problem. Wetter gab es schon immer und Wetter hat sich auch stetig verändert und wir haben noch 10 andere Probleme, die vorher gelöst werden müssen. Und sobald irgendeiner davon betroffen sind, der sich dann im weitesten Sinne irgendwann mal anpassen muss, da müssen wir es gar nicht erst machen. Und dann habe ich das Gefühl, dreht man sich schnell im Kreis und kommt in keine Lösungsansätze. Zweiter Gedanke noch, ich glaube, auch das war so ein Thema, da muss man sich vielleicht auch mal selbstkritisch hinterfragen. Es gab ja schon in den letzten Jahren immer mal wieder Waldbrände, Dürren und so weiter und so fort. Aber irgendwie, solange es einen dann selber nicht betrifft, das heißt, solange ich noch im Rhein schwimmen gehen kann, wovon ich jetzt abraten würde, zumindest in Köln, oder solange ich meine Tomaten noch ohne Probleme wässern kann oder zum dritten Mal im Sommer duschen gehen kann, wenn ich dann vom Sport komme, ist es so, ne, dass die Leute dann, hatte ich oftmals das Gefühl haben, das betrifft mich ja gar nicht. Und ich hoffe, durch diese Wetterextreme, die ja jetzt immer weniger ignorierbar sind, dass sich dann auch dieser Gedanke ändert, hey, das ist nicht nur ein Thema, was die Portugiesen, die Spanier oder die Franzosen betrifft, sondern was auch mich in meiner Dachgeschosswohnung im, wenn es ganz blöd läuft, in Köln-Hürth betrifft. Vielleicht sollte ich mir da auch mal Gedanken machen.
Ich meine, wir merken das, wenn man in Ostdeutschland ist oder in der Nähe von Berlin. Vor ein paar Jahren gab es ja auch Waldbrände in Brandenburg. Das hat man bis Berlin-Mitte gerochen. Ja, dass da die Luft stank, ja. Und jetzt Müggelsee da oben, ja, hat es ja auch gebrannt. Also, und da ist es noch schwer. Da können die Einsatzkräfte ja auch nicht hin, weil da Munition noch im Boden liegt. Also nochmal eine besondere Herausforderung, die wir in Deutschland dann auch jedes Mal haben, wenn ein Wald brennt. Also es ist schwer. Und das, was du gesagt hast, Florian, dass man eben Awareness schafft, also Aufmerksamkeit und eben auch eine Veränderung im Handeln, das versuchen auch die European Climate Pact Ambassadors. Also Menschen, die sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen, für das Klima zu werben und für den Klimaschutz vor allem zu werben. Und es sind engagierte Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa, die eben versuchen, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir eigentlich alle schon ja im Schlaf zitieren könnten oder sollten, dann eben in den Alltag reinzubringen. Und dazu organisieren sie kleine Gesprächsrunden in Gemeinden, mit der Politik, mit Familien im Freundeskreis, um eben so eine, ich möchte mal sagen, Grassroots-Bewegung zu schaffen, dass wir eben in unserem Alltag stärker darauf achten, wie wir mit unserem Klima und unserem CO2-Ausstoß umgehen. Und solch eine Botschafterin für das Klima haben wir gefunden und Noor Trabelsi ist so freundlich, uns einmal einen Einblick zu geben in die Politik der Klimabekämpfung in Frankreich. Sie, das hört ihr gleich selbst, kommt aus Frankreich und arbeitet in Deutschland und ist damit eigentlich die perfekte Botschafterin, nicht nur für das Klima und für den Klimaschutz, sondern eben auch für unsere Folge hier. Und ich habe sie gefragt, was in Bordeaux eigentlich gerade passiert.
Also was wir erleben, ist kein Zufall. Alles, was man sieht in Bordeaux und generell im Südwesten von Frankreich, ist die direkte Manifestation der globalen Erwärmung auf lokaler Ebene und auch auf nationaler Ebene in Frankreich. Aber ich glaube auch in ganz Europa, wenn man die ganzen Nachrichten sieht. Eigentlich, was sehr wichtig in Bordeaux zu wissen ist, dass diese Region ein Weinbauregion ist. Und Bordeaux ist sehr berühmt für ihre Rotwein. Und wir merken mehr und mehr, dass die Winzer selbst berichten, dass die Erntezeiten in den letzten 30 Jahren um fast 3 Wochen nach vorne verschoben haben. Das hat natürlich zu tun mit der Temperaturen, die im Sommer im Durchschnitt um 1,5 bis 2 Grad Celsius gestiegen. Das ist komplett gegen den Paris Agreement, dass wir die Temperatur auf der Erde runterbringen zu diesem 1,5 oder 2 Grad. Und das merkt man auch in der Reife der Trauben, die dramatisch beschleunigt wird. Natürlich, das hat mit der Qualität der Wein zu tun, aber das hat nicht nur damit, den Lifestyle zu beeinflussen, sondern auch die Menge ihrer Produktion. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtige Aktivität für die Menschen dort und dass sie mehr und mehr dadurch verlieren. Das sind auch die Waldbrände, wie man es gemerkt hat, vor einigen Wochen ein dramatischer Punkt in diesem Departement, aber auch in Frankreich. In Gironde wurden über 26.000 Hektar Wald vernichtet. Das ist eine der schlimmsten Brände seit Jahrzehnten, wie man das auch in Spanien gemerkt hat. Und was wir eigentlich gedacht haben als Ausnahme, ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Normalität. Und als Einfluss hat man gesehen, dass viele Leute ihre Häuser verlassen haben und dass auch in der Luft könnte man wirklich diese Brände spüren und auch riechen. Und das war nicht nur in Gironde, sondern auch Leute neben Lyon oder auch neben Dijon könnte das auch sehen. Das heißt, eine ganze Vernichtung und eine ganze Discomfort überall in Frankreich. Die Bedingungen dieses Feuers sind sehr bekannt. Wissenschaftlich ist es klar, längere Hitzperiode, weniger Niederschlag im Frühjahr und natürlich Frühsommer. Die Böden, die sind komplett ausgetrocknet, schaffen natürlich die perfekte Bedingungen für solche Brände. Und als letzter Einfluss vielleicht, es gibt die Garonne. Die Garonne ist eine der größten Flüsse, die durch Bordeaux fließt. Und in 2022 haben wir gesehen, dass es eine Tiefe, das war das Jahr, wo es eine historische Tiefstände kam. Das betrifft natürlich die Natur, die Trinkwasserversorgung, die Landwirtschaft, also ein kompletter Ökosystem für die Agrikultur, für die Landwirtschaft, aber nicht nur das, sondern auch für Industrieanlagen, weil dieser Fluss war auch für die Kühlungssysteme. Zusammengefasst spüren wir jetzt mehr und mehr den Klimawandel. Es ist nicht nur etwas, was in der Zukunft kommt, sondern beeinflusst den Alltag, beeinflusst auch die Leute. Und es gibt generell eine psychologische Krise, generell die herrscht, diese Angst. Und je mehr Leute Angst haben, desto agieren sie unter Krise und unter Druck und können nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und jetzt sucht man unbedingt nach einem Schuldigen hinter diesem Klimawandel. Ich kann nur sagen, wir sind alle daran schuldig und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur die Politiker fragen, sondern dass jeder, wie die Initiativen von European Climate Impact Ambassador, sich verantwortlich für seine Region und für seine Nation und generell für seine Erde verantwortlich fühlt.
Das ist natürlich eine schöne Sache, dass der Weinbau davon profitiert, dass jetzt früher Sommer ist und dadurch nur...
Was soll ich gerade sagen? Spricht ja erstmal positiv. Ne?
In jedem negativen Ding ist auch was Positives zu sehen. Aber deswegen macht es ja noch nicht gut. Der Wein profitiert. Wer leidet, ist natürlich die Umwelt und das Klima an sich. Und sie hat ja auch schon gesagt, dass die Garonne, also der Fluss, schon wieder einen Niedrigstand hat, was natürlich zu katastrophalen Ergebnissen führt für Mensch und Umwelt. Und das hat mich ganz besonders aufhorchen lassen, und das ist auch wieder so ein roter Faden zu den anderen zwei Themen, die wir haben. Es ist eine Situation, die Angst macht, und Personen, die ängstlich sind natürlich anders drauf, möchte ich sagen. Sie sind manipulierbarer oder reagieren über oder aus dem Bauch heraus, reagieren ja nicht überlegt. Das kennen wir alle, wenn wir irgendwie einen Schreck haben oder selber ängstlich sind, dann reagieren wir nicht so cool wie nach 2 Schluck Kaffee morgens ganz entspannt, indem wir vor die Haustür treten und erstmal den Tag beginnen. Also das sind ja auch wieder Situationen, die uns aus unserer Komfortzone und unserem eigentlich geregelten Alltag in Europa rausholen. Und das finde ich eine Sache, die uns auch als Nebenwirkung des Klimawandels zu denken geben muss.
Ja, ich fand ganz spannend an dem O-Ton, dass sie nochmal eine hilfreiche Perspektive einfach bietet, da ja der Klimawandel aus dieser abstrakten Größenordnung herausgeholt wird. Denn wenn wir immer mal gucken auf die Berichterstattung, wie auch eben dieser Klimawandel wahrgenommen wird, so reden wir ja immer nur von ein paar Grad. Wir reden immer nur so, ja, mal 0,5 Grad mehr, mal 2 Grad mehr. Und ich denke dann immer, ja, okay, wenn man jetzt statt 24, 26 Grad hat, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Aber man sieht hier eigentlich ganz schön, jetzt auch in den Waldbrand von Bordeaux, das kann für eine ganze Region, kann das extrem viel bedeuten. Also was das dann auch bedeutet, wenn einfach Monate früher schon eben die Weinlese fertig ist, wo man sich dann fragt, wie früh soll das denn noch passieren? Und du merkst dann ja auch, dass sich Jahreszeiten ja auch schon viel mehr verschieben. Wir hatten in diesem Jahr schon im Juni 2 Tage mit über 40 Grad. Das hatten wir bisher so noch nicht. Und diejenigen, die auch immer den Klimawandel leugnen und abstreiten, sagen, ja, ist doch jetzt ein Sommer. Früher hatten wir den mit 25 Grad, da war das ein Sommer. Dann hat man mit 30 Grad Sommer, jetzt haben wir mit 35 Grad Sommer und irgendwann mit 40 Grad Sommer. Man merkt doch eigentlich auch schon in dieser Argumentationskette von denen, die das negieren, die Sommer werden auch bei ihnen immer wärmer und das kann eigentlich niemand mehr abstreiten. Von daher fand ich das jetzt wirklich einen sehr wohltuenden O-Ton, den du da eingesammelt hast und genau, der das einfach auch nochmal in die richtige Proportion einfach einordnet.
Ja, ein Gedanke noch von mir, wenn wir über die Verteilungsfrage vielleicht auch in dem Zusammenhang mal sprechen, also wohlhabende Regionen können mit Sicherheit leichter in den Schutz, Umbau und Vorsorge investieren als Kommunen, die bereits finanziell unter Druck stehen. Und ich glaube, in Deutschland kennen wir da ja einige Kommunen, wo das so ist, leider auch in anderen europäischen Ländern. Deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass diese Anpassung nicht allein eine Aufgabe der einzelnen Gemeinden werden darf, sondern es muss im Gesamten gedacht werden und es darf auch nicht zu Lasten derer gehen, die vielleicht nicht so gute Ressourcen an denen zur Verfügung haben.
Und da haben wir wieder das Thema der europäischen Solidarität. Also was ich heute auch im Deutschlandfunk gehört habe, ist, dass die Kopernikus-Prognosen, also diese europäische Wetterbeobachtungseinheit, dass die natürlich dass die sieht, dass Westeuropa vor allem stark von Hitze und Trockenheit betroffen ist, aber dann Nord- und also Nordeuropa und das Baltikum eher kühleren Tage verlebt haben. Also wir sehen, dass diese Klimaveränderung Europa nicht gleichmäßig trifft und da es eben auch zu unterschiedlichen Auswirkungen kommt. Aber das ist auch das Thema, dass die anderen zwei Themen, die ihr mitgebracht habt, durchzieht es nämlich diese europäische Solidarität und diese europäische Zusammenarbeit. Und dazu hat Nur auch nochmal ein Beispiel mitgebracht.
Drei Lektionen. Die erste wäre, dass alles mit dem Landwirtschaft beginnt und Landwirtschaftsschutz ist Klimaschutz. Wir haben gesehen, laut der Copernicus Atmosphäre Monitoring System, dass zum Beispiel alle diese Brände und Feuer haben mehr als 750 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Das ist natürlich massiv und da können wir nicht immer hinter diese Emissionen rennen. Das ist nicht effektiv. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt die Idee verbreiten von dem Rewilding-Strategie, Reforestation, was die Europäische Union gemacht hat und was auch in der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 steht. Es ist auch nicht nur Reforestation, dass wir die gleichen Bauern pflanzen, sondern geht es auch um Mischwäldern, die Widerstandsfähigkeiten Fähigkeiten gegen Hitze und Feuer erhöhen. Das ist auch, was Portugal und Spanien einigermaßen nach 2017, nach den Bränden von 2017 gemacht haben und begonnen. Das ist nicht genug im Vergleich zu wie viele CO2 und wie viele Impacts solche Brände verursachen. Aber das ist sehr wichtig, um unsere Landscape grundlegend umzustrukturieren. Ich glaube, das Zweite, was man mitnehmen könnte, ist, dass die Frühwarnsysteme europaweit vernetzt sein müssen. Das ist auch durch diese Copernicus Emergency Management Service, die EU liefert. Das ist sehr wichtig, dass nicht jede Nation das für sich selbst macht oder allein tut, sondern das ist eine europäische Krise, eine europäische Strategie, wie in einem Kriegezeit. Es gibt sehr viele Austausche von Systemen, von Integration der Dateien. Man hat auch gesehen unter diesem Emergency Management Service von der EU, dass Satellitdateien in echter Zeit die Brandrisiken kartieren können. Und zwar wird diese Database geteilt durch alle europäischen Mitglieder und diese Warnsysteme auch, sodass die Feuerwehren, Gemeinden, Bürger, egal wo sie sind in Europa, rechtzeitig informiert sein können und auch ihre Waffen gegen diese Brände zu kämpfen bringen können und einander helfen. Das ist auch die Antwort auf die folgende Frage über diese Zusammenarbeit. Und Länder wie Griechenland haben nach den Bränden zum Beispiel von Martin 2018, wo 100 Menschen ums Leben kamen, stark die KI-gestützte Frühwarnsysteme investiert. Wir sehen überall KI als Produktivitätszeug, aber KI um diese Integration der Dateien, die Analyse, die Brände vorzusehen, ist auch sehr wichtig und das ist, wo alle von der europäischen Zusammenarbeit profitieren können. Und zuletzt oder drittens kann ich auch sagen, dass der Schutz der von Menschen erfordert klare Evakuierungspläne. Insbesondere in Dörfer haben wir gemerkt, in Frankreich, dass es nicht so einfach Plätze zu finden, die geschützt sind. Wir haben ein bisschen in Europa vergessen, diese Krisezeiten, wo man sich versteckt, wo kann man sich sicher fühlen. Und das war einer der großen Herausforderungen in Gironde auch. Platz für Leute zu finden, sie zu schützen, das Essen, das Trinken, die Evakuierung richtig zu tun und auch die Mittel dafür zu haben. Polizei, Feuerwehr, egal wer, das war sehr wichtig, dass die Anzahl von Menschen, die Bürger helfen und Bürgerinnen helfen könnte, rechtzeitig kam und auch anpassend war. Deshalb die lokalen Katastrophenschützenpläne zu teilen, ist sehr wichtig und diese Pläne auch bei der Bevölkerung zu bringen als Ausbildung und daran zu investieren, wird mehr und mehr erforderlich und muss vielleicht jetzt ein Muss werden. Es gibt auch ein interessantes Konzept, vielleicht mehr in Australien und Kanada, der sogenannte Feuerwehrgemeinden als Dörfer und Städte, die aktiv in der Brandprävention angebunden sind. Vielleicht sollten wir auch uns daran inspirieren und es sollte wie ein Service Civique européen, das existiert, mehr von jungen Leuten, die sich in der Politik engagieren und wollen was Gutes in dem soziale Cohesion einbringen in Europa. Vielleicht sollten wir so eine Gemeinde von jungen Feuerwehr überall in Europa haben, die mehr und mehr engagiert ist. Also dass nicht nur das Budget von jedem Schalt erforderlich ist oder vielleicht das Blocking Point ist, sondern dass die Leute sich engagieren. Und das haben wir auch gemerkt in Südwestfrankreich dieses Jahr. Egal was passiert, Landwirtschaftler, Bürger, Bürgerinnen, junge Leute haben quasi ihr Leben riskiert und wollten die Feuerwehr und wollten die Behörden auch helfen, die Brände runterzubringen und das Feuer zu löschen mit allen möglichen improvisierten Mitteln. Das zeigt, wie viele Leute engagiert sind und das brauchen wir europaweit. Also als Fazit glaube ich, und das ist, was wir auch versuchen durch den European Climate Pact Ambassadors Initiative, dass wir die Technologie Austausch, dass wir den Technologieaustausch zwischen europäischen Ländern haben, die wissenschaftliche Expertise muss auch geteilt. Wir fragen auch nach politischen Rahmenprogrammen oder Bedingungen, die von der Europäischen Union gebracht werden, wie dieser Copernicus. Und ich glaube, was generell fehlt, ist natürlich die Geschwindigkeit der Umsetzung und das Vorsehen von der Katastrophen und von die Höhe dieser Katastrophen und Intensität.
Diese gemeinsame Überarbeitung der oder Beobachtung der europäischen Klimaanpassung ist natürlich etwas, da sind wir uns einig, sollte eben nicht in einzelnen Ländern oder Kommunen bleiben, sondern das ist etwas, was die Lebensqualität aller Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in Europa betrifft. Und wenn wir es schaffen, die Solidarität, zum Beispiel das Aushelfen durch die Wasserflugzeuge oder durch das Entsenden von Spezialisten zur Eindämmung oder auch zur Prävention in die einzelnen Regionen zu senden, dann hätten wir, glaube ich, schon einen großen europäischen Mehrwert geschafft. Zusammenarbeit heißt aber natürlich auch, dass Daten geteilt werden, ja, dass Risiken früh erkannt werden und dass wir eben auch die Gesetze so anpassen, dass es endlich auch zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen kommt. Christoph, du hast es vorhin eindrücklich schon gesagt, was wir heute entscheiden, kommt vielleicht erst eine Generation später dann zugute. Und wir müssen uns in 4 Jahren, 5 Jahren wieder der nächsten Wahl stellen. Also haben wir ganz unterschiedliche Denkzyklen, die uns das Leben eigentlich auch nochmal schwerer machen. Genau, und du hast es angesprochen, das Thema ist einfach Solidarität. So ein Brand wie jetzt in Bordeaux, der macht doch nicht einfach mal an Staatsgrenzen Halt. Das kann dann wiederum auch sehr schnell Spanien betreffen, da unten in der Gegend. Wir haben während der Corona-Pandemie erlebt, auch ein Virus macht nicht an Staatsgrenzen Halt, egal wie sehr man da auch den Schengen-Raum zerschlägt und da kontrolliert. Es geht ja bei jedem Thema, Manuel und Florian, wir können das ja Thema für Thema im Grunde genommen durchdeklinieren. Es geht ja eigentlich nur noch zusammen. Ich wüsste kein einziges Thema mehr, wo man sagen würde, da ist der Nationalstaat jetzt einfach präferiert, um dieses Problem zu lösen. Das kannst du in diesem globalen Kontext ja eigentlich gar nicht mehr schaffen.
Und ich glaube, ein Gedanke, der sich auch wieder durch alle drei Themen zieht, Vorsorge ist fast immer günstiger als Krisenbewältigung. Das gilt sowohl bei der Drohnenproblematik als auch bei der Migration und erst recht beim Klima. Es wird sehr teuer, sehr kompliziert und auch extrem politisch aufgeladener und immer schwieriger, wenn man erst handelt, nachdem die Lage eskaliert ist. Also wenn schon alles kaputt ist und man dann auf die Idee kommt, jetzt müsste man doch mal handeln, dann ist es meistens nicht gut. Liebe Grüße an die Deutsche Bahn an dieser Stelle.
Gut, haben wir die Deutsche Bahn auch nochmal hier untergebracht. Das wäre dann das 4. Katastrophenthema, das wir jetzt benannt haben. Aber im Prinzip ist es natürlich, was ihr sagt, ne? Das sind die globalen Dinge, die wir angehen müssen, aber es ist natürlich auch unser Verhalten im Alltag. Wenn wir durch den Wald spazieren gehen und unsere Zigarettenkippe eben nicht ins Unterholz schmeißen oder mit dem heißen Motor des Autos eben nicht an einem Waldrand parken, hätten wir vielleicht auch schon einige Feuer zumindest vermieden bzw. Schaden eingedämmt. Aber jetzt mal auf staatlicher Ebene nochmal gesehen, Deutschland und Frankreich haben, das haben wir auch schon jetzt herausgearbeitet, unterschiedliche Erfahrungen mit dem Klimawandel und dann natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen mit der Klimaanpassung gesammelt. Und nur beschreibt uns auch nochmal, wie sie die Situation sieht und was es vielleicht bräuchte, um einen verbindlichen Rahmen zu setzen. Wir haben jetzt gehört, Gesetze sind gut und schön, aber man muss es natürlich auch auf die Straße bringen und dann eben das Wirkung der Gesetze Wirkung verschaffen. Und diese Verbindlichkeit muss eben auch hergestellt werden. Und es dreht sich am Ende immer wieder ums Geld. Haben die Kommunen wirklich die finanziellen Mittel und vor allem die personellen Mittel, um die Risikoanalysen zu bewerkstelligen und die Maßnahmen dann auch tatsächlich umzusetzen? Wenn ich mir so manche Bauten und Planungen in Berlin anschaue, dann frage ich mich, warum wir zum Beispiel immer noch so bauen wie vor der Klimakrise. Ja, und weniger und gar nicht begrünen und Flächen wie den Alexanderplatz zu einer toten Steinwüste belassen und dort keine Bäume haben. Ja, also wir haben da zwar eine Wasserfläche, schön und gut, es ist mehr eine Kunstinstallation, aber in anderen Städten, wie hier zum Beispiel, ich bin gerade in Basel, da ist jeder öffentliche Brunnen auch eine Bademöglichkeit für die Menschen in der Stadt.
Manuel, du machst mich schon wieder neidisch.
Es tut mir leid. Also ich kann euch Fotos zeigen, ja, da springen die Leute mit Vergnügen in jedem Alter in dieses Wasser und kühlen sich ab. Und die Stadt an sich ist grün. Also geht ja auch anders. Genau.
Sorry, das war
der Werbeblock für die Schweiz.
Ja,
das ist leid.
Ja. Noch ein zusätzlicher Gedanke, den wir ja schon mal kurz angeschnitten haben, den ich an der Stelle aber sehr wichtig finde, ist, ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich mal hinterfragen, und das gilt auch für alle drei Themen, ob die Denkweisen, die wir so in den letzten 20 bis 30 Jahren angesammelt haben zu dem Thema, ob das noch der richtige Weg ist oder ob man vielleicht auch mal Denkmuster, die man vorher hatte, kritisch überdenken muss. Ne? Wenn wir das jetzt auf den Klimaschutz runterbrechen, heißt es vielleicht auch, dass wir uns mal von Grund aus damit auseinandersetzen müssen, wie wollen wir eigentlich bauen, wie wollen wir Grünflächen unterbringen an der einen oder anderen Stelle. Auch wenn wir zum Beispiel mal über Arbeitszeiten sprechen, ich will jetzt nicht zu weit abdriften, aber das ist tatsächlich ein ernster Gedanke. Wenn du irgendwann es mal so hast, auch in Teilen von Mittel- und Nordeuropa, dass du irgendwie 35 bis 40 Grad hast, dass in Südeuropa es eine längere Mittagspause gibt oder dass die Schulen eine längere Auszeit im Sommer haben, hat ja auch einen Grund. Ne? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man dann mal anfängt, jeden Stein mal einzeln umzudrehen und zu sagen, hey, was ist überhaupt noch tragbar von dem, wie wir es mal gedacht haben und was muss vielleicht verändert werden?
Ja, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es heute nochmal im Internet gelesen, das hatte Luise Neubauer gesagt, die Klimaerwärmung trifft jeden, aber es trifft nicht jeden gleich. Es wird privilegiertere Schichten kriegen, die werden viel bessere Resilienzmöglichkeiten haben, um dagegen vorzugehen, als jene, wie du, Florian, hast es gerade angesprochen, Leute, die einfach auch, sage ich mal, von 12 bis 14 Uhr in der knallenden Sonne ihren Job verrichten werden müssen. Und da müssen wir natürlich gegensteuern. Ich hatte auch mal einen Bericht gehört, in 20 Jahren hat Bremen das Klima von Südfrankreich. Und da wird einem natürlich schon irgendwie ein bisschen dann auch, da wird man ja schon ein bisschen nervöser, weil dann fragt man sich ja, welches Klima hat denn dann Südfrankreich? Und da merkt man, dass sich diese Probleme richtig von Süden nach Norden verschieben. So. Und die Frage ist natürlich, Manuel, du hast eben finanziell angesprochen, auf jeden Fall auch finanziell. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, die bei uns in einer Demokratie mitgedacht werden muss. Du musst auch die Menschen bei diesen Bebauungsplänen ja mitnehmen. Du kannst nicht einfach wie China mal kommen und da einfach mal platt machen und dann irgendwas hinsetzen, von dem du glaubst, das gut ist. Sondern wir haben auch immer in Anführungsstrichen diese Herausforderung, die wir bewerkstelligen müssen, den Menschen das wirklich zu erklären. Warum ist das wichtig? Warum wird jetzt zukünftig so gebaut werden müssen? Und muss dann natürlich auch immer wieder um die Zustimmung der Leute werben. Das heißt also, es muss auch gesellschaftlich mitgetragen werden, wie wir unsere Städte planen wollen. Und so viel zum Thema Betonwüste. Und dass es halt auch nicht jeden dann am Ende des Tages gleich betrifft, obwohl es für jeden gleich wärmer wird.
Ja, und das ist natürlich dann am Ende die Frage, haben wir eine Stadt der Architekten oder der Architektur? Also, wollten wir das neueste Formensprache in unserer Stadt haben, mit dem neuesten Wolkenkratzer aus Glas, oder brauchen wir halt einfach lebende Räume, die eine Schwammstadt sind, die begrünt sind, die eben Schatten spenden, die eben ja Lebensqualität ermöglichen, auch bei Temperaturen und Situationen wie in Südfrankreich. Ja, also das ist so eine Sache, die wir uns halt stellen müssen und fragen müssen. Und deswegen gibt es ja auch die Climate Pact Ambassadors, die eben solche Diskussionen dann auch anregen in ihren Kommunen und zu sagen, wie schaut es denn eigentlich aus? Wie sind wir denn eigentlich aufgestellt für die Zukunft, um das abzumildern oder neue Wege zu gehen, damit wir uns Resilienz machen zur Klimapolitik. Und dann, wenn das im Kleinen anfängt, natürlich dann auch die große europäische Klimapolitik, dann ist sie, glaube ich, auch glaubwürdig, dass wir uns zur Eindämmung der CO2 und der Graderwärmung in Europa dann auch bekennen. Ja, so, es war mein heißes Thema, das ich mitgebracht habe. Es ist eigentlich ein trauriger Abschluss, wenn man so möchte. Aber in wie war das so schön? Bei der Büchse der Pandora lag unten dann auch immer noch die Hoffnung begraben. Also man kann ja immer noch hoffen, dass wir so einsichtig sind und am Ende vielleicht die guten und richtigen Lehren draus ziehen.
Ja, vielleicht nochmal jetzt auch die Gelegenheit, das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt hier in unserer ersten Folge nochmal beleuchtet haben anhand der drei Themen, was ich vielleicht so ein bisschen mitnehme, und ihr könnt ja vielleicht später auch nochmal was dazu sagen, ist beim Thema Drohnen, brauchen wir einen ganz klaren Schutz der kritischen Infrastruktur, wir brauchen klare Regeln und wir brauchen vor allem keine voreiligen Schlüsse. Beim Thema Migration würde ich sagen, Ordnungspolitik und Humanität sollte nicht gegeneinander ausgespielt werden, und beim Klima nicht erst dann reagieren, wenn es zu spät ist und die Katastrophe sichtbar ist, sondern vielleicht auch dann, wenn noch die Möglichkeit zum Handel und zur Änderung besteht. Oder was würdet ihr noch so mitnehmen von dem, was wir heute besprochen haben?
Ja, ich würde auch auf jeden Fall mitnehmen, dass die drei Dinge zusammenhängen, was man zuerst einmal nicht glaubt. Das zum einen, sie sind globaler Natur. Man kann sie auch durch soziales Handeln beeinflussen. Man ist dem noch nicht schutzlos ausgeliefert. Man weiß, welche Mechanismen dahinter stehen. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir bei der Klimaerwärmung noch die Kurve kriegen können, wenn wir nur diszipliniert genug an das Thema rangehen. Und es ist natürlich auch immer eine Frage Vorsorge, klare Zuständigkeiten und natürlich die Gefahr, dass das Thema, egal welches Thema, dass das Thema nicht politischer Inszenierung vollkommen unterliegt und praktisches Handeln damit verdeckt. Also ich nehme mit aus unseren drei Themen, dass Europa nicht immer nur die Antwort alleine ist, aber ohne Europa die Antwort sehr, sehr einseitig ausfällt. Sei es bei der Aufkündigung von Schengen, ja, also da komme ich echt nicht drüber hinweg. Also vielleicht müssen wir da echt nochmal eine Schengen-Folge machen. Dann aber auch die Sache mit der Solidarität, wenn wir um ja die Klimakatastrophe und die Auswirkungen ringen. Also ohne Flugzeuge aus anderen Ländern wären Waldbrände noch verheerender, ohne die Expertise vor Ort. Wären auch Katastrophenhilfe vielleicht nicht derart leistbar und im Schutz der Menschen dienlich. Also das sind also Dinge, die mich mitnehmen. Und die Frage nach der Sicherheit in Europa, ich glaube, wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir dies denken, das hast du schön gesagt, Butzi, vor 20, 30 Jahren loswerden und uns einfach 2026 ankommen. Und darüber nachdenken, was es denn bedeutet, in einer Weltordnung zu leben, in der eben es nicht so einfach ist, Freund-Feind-Unterteilung zu haben, sondern dass es halt viele Grautöne gibt und Sicherheitsbedrohung halt schon durch eine fingierte Webseite sein kann, durch Falschinformation oder eben durch einen Drohnenangriff auf ein Drehkreuz unserer Lieferkette. Also das ist etwas, was ich mitnehme, und ich bin leider jetzt bei unserer Premierenfolge doch nicht so positiv. beim Rausgehen. Aber ich bin positiv, dass wir so fähige Leute haben und Expertise gewinnen konnten, die uns die Themen auch nochmal erleuchtet haben und neuen Blickwinkel verschafft haben.
Ja, vielleicht auch nochmal von meiner Seite zum Abschluss im Spätherbst dieser Folge versuche ich dann doch nochmal eine positive Grundstimmung zu erzeugen. Nämlich wie immer möchten wir natürlich gerne unsere Community mitnehmen und schauen, wie steht ihr, sie eigentlich zu dem Thema. Und deswegen habe ich noch meine Frage vorbereitet an alle. Bitte mit konkreten Beispielen die Frage an euch, wo erlebt ihr Europa denn ganz bewusst als hilfreich in Krisen, die nicht mehr abstrakt sind, sondern die tatsächlich euren Alltag, ihren Alltag berühren. Das wird uns mal interessieren zu hören. Zögert nicht, zögert ihr nicht, schreibt es in die Kommentare und das ist nochmal ein interessanter Gedanke. Was macht Europa tatsächlich schon gut? Und ich glaube, Europa macht sehr vieles schon gut. Und es wird dann immer greifbar, wenn wir es erleben. Also wo, in welchen Szenarien erachtet ihr Europa schon als hilfreich?
Und das schreibt gerne in die Kommentare oder uns eine E-Mail. post@europapodcast.de ist die Adresse. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an eure Freundinnen und Freunde. Abonniert uns gerne auf den Podcast-Plattformen, die ihr so schätzt und liebt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann gebt uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden und dass wir eben auch ein Feedback von euch bekommen, wie euch denn unsere Sendung hier im Europa-Podcast gefällt.
Und wenn ihr noch näher dabei sein wollt, als einfach nur zuzuhören, dann könnt ihr uns auch auf Steady und auf Patreon abonnieren. Dort gibt es eine minimale kleine Bezahlschranke, die, wenn ihr sie einmal übersprungen habt, euch in ein Reich führt, wo ihr dann auch mal bei Moderationssitzungen dabei sitzen könnt, wo ihr dann einfach mal hören, wie Manuel, Florian und meine Wenigkeit die Themen finden. Und da könnt ihr euch dann auch nochmal vertiefter einbringen und eventuell mal mit O-Tönen dabei sein.
Und wir haben heute Expertinnenstimmen gehört, die wir genau dort auch nochmal hinpacken, damit ihr das Gesamte hört, was wir unsere Expertinnen und Experten gefragt haben. Dort hört ihr dann die Langversion der Interviews mit Luca Argenta, mit Herrn Gehringer und auch mit Nur Trabelsi. Also, es lohnt sich dort auch mal vorbeizuschauen.
So, und wenn das kein positives Ende war, Manuel, dann weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, ist okay. Ist okay.
Ja, damit kann man doch leben.
Ja, das ist in Ordnung. Ja. Also, deswegen ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr reingehört habt. Danke an unseren Host des CISOs, des Sicherheitssonntags, Florian.
Florian,
zum allerletzten Punkt, vielleicht magst du uns noch einen Ausblick geben.
Was das kommt Monat denn bald wieder?
Ja. Beim CISO zu hören.
Ja. Darf man das schon sagen?
Darf man?
Ja, als hätten wir es geplant. Wir haben in der nächsten Folge, Ende August, werden wir über Drohnen sprechen.
Nein.
Oh Wunder, oh Wunder. Und werden das Thema nochmal unter die Lupe nehmen. Und es wird vor allem gehen um die Schnittstelle zwischen militärischer und ziviler Nutzung. Nämlich Drohnen sind ja nicht nur im militärischen Bereich interessant, sondern auch im zivilen. Und es gibt da, das eine geht so ein bisschen in das andere über. Und genau diese Schnittstelle werden wir beleuchten mit Nemo Buschmann vom Digitalverband Bitkom.
Mm. Also wenn das kein positiver Abschluss ist, Christoph, dann weiß ich auch nicht. Ich wollte gerade fragen, ob wir vielleicht auch den Flughafenangestellten haben, der gegen die Drohne getreten hat, oder ist der noch in der Anfrage?
Den nehmen wir mal für den CISO live.
Dann ich wollte gerade sagen, und den packen wir hinter die Bezahlschranke.
So ist es.
Gut, also dann ja. Macht es gut. Vielen Dank euch und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.